Nun wollen wir im zweiten Kapitel des Römerbriefes beginnen oder besser gesagt fortfahren, denn es ist ja ein fortführendes Thema im Blick auf die Gottlosigkeit, die doch vieles hervorbringt bis hin zu den größten Sündenexzessen, aber auch nicht mit Moralisieren eingedämmt werden kann. Denn das zweite Kapitel am Anfang richtet sich ja gerade gegen die Moralprediger, die da meinen, durch gute Vorschläge andere Leute zu verbessern oder sich selbst durch Moralauflagen verbessern zu können vor Gott. Aber es steht darin, alle sind schuldig. Alle sind vor Gott schuldig. Darum sind alle auf die Gnade Gottes in Jesus Christus angewiesen. Und sie ist ja auch für alle vorhanden. Ich lese Vers 1 bis 16. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun. Sie werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. An jenem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Dieser Brief, der Römerbrief, ist ja eine Darstellung des wahren Evangeliums, das Evangelium der Rechtfertigung vor Gott. Die frohe Botschaft, dass der Mensch gerechtfertigt wurde und gerechtfertigt werden muss. Niemand kann ohne Rechtfertigung durch das Opfer Jesu Christi zu Gott kommen. Und hier wird nun aufgeblättert, schon gleich am Anfang, dass Gott sich ja den Menschen offenbart hat. So hat der Mensch keine Entschuldigung, aber wenn er diese Offenbarung Gottes ablehnt, verstrickt er sich immer tiefer in Schuld. Bis hin zu dem, was wir gelesen haben, was nicht taugt, bis hin unter das Niveau eines Tieres. Die Menschenwürde bleibt dann völlig auf der Strecke, weil Gott ja den Menschen zwar aufrichtig gemacht hat, aber der Teufel, der Gegenspieler, diese Krone der Schöpfung degradieren möchte bis zum Gehtnichtmehr, dass man nicht mehr erkennen kann, dass es eine Schöpfung Gottes ist. So stark nehmen die Abartigkeiten zu, Wenn der Ruf, in die Gegenwart Gottes zu kommen, nicht gehört werden will und befolgt wird. Nun gibt es ja viele Menschen in der Welt, die sich aber dennoch zurechtrücken wollen, die einfach ein moralisch gutes Leben führen und das auch von den anderen verlangen und meinen, dann wären sie schon gut, dann wären sie in Ordnung. Sie vergessen aber, dass sie alle auf demselben sündigen Boden stehen. Und alles, was auf dem Sündenboden steht, kann nie gut sein. Obwohl der Mensch das immer wieder probiert, er versucht ja durch Gebote und Anordnung den anderen in Fasson und zu Raison zu bringen. Einfach ein anständiger Mensch zu werden. Wir fangen das in den Familien an, wir sagen den Kindern, was gut ist, was wir für gut empfinden, was Knigge für gut empfindet, wie man mit Gabel und Messer isst, dass man da nicht rumstochert im Essen, sondern das ganz vornehm benutzt. Das sagen wir den Kindern. Aber sie werden in Wahrheit dadurch keine besseren Menschen. Sie werden nicht besser als derjenige, der mit der Faust isst und das Essen einfach so in den Mund stopft. Sie werden keine besseren Menschen. Sie sind zwar in den Augen der anderen irgendwo angenehmer zu sehen oder zu hören in ihrer Sprache, die sie haben, in ihrem Benehmen, aber sie sind vor Gott nicht besser, nicht eindeutig besser. Weder die Hohen im Lande noch die Niedrigen. Darum diese Aussage, o Mensch, wer du auch bist, du kannst dich nicht entschuldigen, wenn du einen anderen formen willst und richtest. Denn du machst dasselbe. Vielleicht nicht dieselbe sündige Tat, aber du sündigst genauso auf der anderen Ebene. Denn du wächst genauso auf dem Boden des Sündenschlamms wie alle anderen auch. Es gibt keinen Menschen, der auf einem heiligen Boden wächst. Alle brauchen die Vergebung durch Gottes Gnade in Jesus Christus. Das ist also eine Erkenntnis, die oft unter den Menschen, und man gibt zu, auch in dem eigenen Leben vielleicht früher, nicht so leicht anzunehmen ist. Man wägt doch immer ab im Verhältnis zu dem Nächsten, wie gut oder wie schlecht man ist. Im Verhältnis zu dem bin ich doch ein anständiger Mensch. Was kann Gott denn gegen mich haben? Im Verhältnis zu dem Mörder, im Verhältnis zu dem Trinker, im Verhältnis zu dem Hurer bin ich doch ein anständiger Mensch. Im Verhältnis zu dem Lügner, im Verhältnis zu dem Politiker, zu dem, der Geld veruntreut, bin ich doch ein anständiger Mensch, ich mache das nicht. Ja, so wägen wir ab. Das zählt aber nicht. Deswegen heißt es hier, Vorsicht. Wenn es um das Evangelium geht, um den lebendigen Gott, kann keiner den anderen richten. Denn worin du den anderen richtest, nämlich in seiner Sünde, steckst du selbst als Sünder. Du machst eigentlich offenbar an dem anderen, was du selber bist, nämlich ein Sünder. Du sagst ihm, er sei ein Sünder, und zeigst dabei auf dich, dass du auch ein Sünder bist. Das will uns hier deutlich machen, damit auch wirklich das große Verlangen nach der Rechtfertigung in Jesus Christus vorherrscht, dass niemand mehr auf seine eigenen guten Taten, sein vielleicht moralisches Leben, Hoffnungen setzt, die er vor Gott darreichen kann. Der Sündenfall hat alle Menschen und hat offenbar gemacht, dass alle Menschen Sünder sind, die sich durch kein Werk von ihrem Makel der Unreinheit in irgendeiner Weise befreien könnten. Keiner. Alle brauchen das Eingreifen Gottes in ihr Leben. Und das ist sehr entspannend, das plötzlich zu wissen. Dadurch sind wir ja alle gleich geworden. Und wenn alle gleich sind, dann kann man sich auch gut vertragen. Nur die Unterschiede werden ja immer bekämpft, nicht? Aber da sind wir dann alle gleich, weil wir auch alle uns unter der Hand Gottes beugen. Die Reinigung durch das Blut des Lammes. Und hier wird ja oft in der Schrift immer wieder vom Lamm, das geschlachtet wird, gesprochen. Es musste ein Blutopfer gegeben werden. Der Messias Jesus Christus, der gekommen ist, wird ja auch in Jesaja 53,7 bezeichnet, dass er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt worden ist. Er war still, als er dort zum Kreuze geführt worden ist, wie ein Lamm. Oder Johannes schreibt im Evangelium, im ersten Kapitel, diese Aussage, die Johannes der Täufer dann machte, als er Jesus sah. Zweimal, Vers 29, Vers 36, siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dann gleich noch einmal, siehe, das ist das Lamm. Und das Lamm, das bedeutet, das muss geschlachtet werden, das muss geopfert werden. Für die Welt, nicht nur für mich, nicht nur für einige wenige, sondern für alle Menschen, weil sie nämlich alle auf dem Boden des Sündenschlammes gewachsen sind und leben und keiner den anderen richten oder verurteilen kann. Das ist Gottes Lamm. Und Petrus schreibt ja in 1. Petrus 1,19 auch dieses wunderbare Wort, wir sind ja erlöst durch das Blut Jesu. Durch sein teures Blut, das Blut des Lammes. Die Unfähigkeit zur Selbstreinigung und zur Selbstheiligung machte den Menschen ja zu einem Gefäß oder Geschöpf, können wir sagen, das stets erneute Sünde hervorbrachte, im Wort, Werk und Wesen. Weil eine Selbstreinigung nicht möglich war, eine Selbstheiligung auch nicht. Somit musste man immer dem alten Menschen leben und der brachte kontinuierlich sündiges Handeln hervor. Auch wenn es in den menschlichen Augen nicht sündig aussah, ist doch jede Handlung des Menschen ohne Gott Sünde. Jede. Nicht eine einzige ist gerecht vor Gott. Nur vor Menschen, da wird das so eingeteilt, was gut und was schlecht ist. Also der Mensch wurde ein solches Gefäß, was nur Sünde hervorbringen konnte. Trotz des unterschiedlichen Maßes an Sünde oder der unterschiedlichen Art, nicht jeder sündigt gleich in der gleichen Art, so kann aber der Mensch den anderen dennoch nicht beurteilen. Er kann nicht sagen, du sündigst so und ich sündige anders. Du musst so sündigen, wie ich sündige, damit wir beide auf einem guten, einvernehmlichen Niveau sind. Natürlich wird das nicht gesagt, ich sündige so, sondern man sagt nur, der andere sündigt so. Man gesteht sich oft nicht ein, dass man selber auch nur Sünde produziert, ohne Jesus Christus. Und das wird hier gleich am Anfang des Römerbriefes deutlich gemacht. O Mensch, du kannst dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du einen anderen richtest, verdammst du dich selbst. Zumal du eben dasselbe tust, was du richtest. Du verdammst dich selbst. Auch der augenscheinlich bessere moralische Lebensmaßstab ist immer mit Sünde verbunden und auf Sünde aufgebaut. Deswegen kann niemand auf sich hinweisen, um den rechten Lebensmaßstab deutlich zu machen. So wie es ja in den Religionen oft geschieht, da gibt es Anweisungen, was man zu tun hat, damit man ein besserer Mensch wird. Nicht, wenn wir jetzt nur mal herausgreifen, ein Buddhist, den man befragt, warum er diese und jene Askese vornimmt oder Kasteiungen. Er will ein besserer Mensch werden, der Welt ganz entsagt. Und natürlich, wer das nicht so macht, der ist noch nicht so weit wie er, ist noch kein besserer Mensch. Und wenn man ihn fragt, ob er denn das nun schon sehr weit gebracht hat, dann hofft er, nur ein besserer Mensch geworden zu sein. Und die Chance, wenn er es nicht in diesem Leben schafft, noch ein zweites, drittes, viertes Leben zu bekommen und dort weiterzuarbeiten. Es gibt also trotz alledem, obwohl es so angepriesen wird, keinen echten Lebensmaßstab aus dem Menschen. Jeder sündigt und damit ist auch jeder Sünder. Der Apostel Paulus schreibt, dass also der Beurteiler des Nächsten dasselbe tut wie der Beurteilte. Und er geht jetzt nicht auf die Details der Sünde ein, sondern auf den Zustand. In Kapitel 3, Vers 23 wird ja gesagt, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt in der sündigen Haltung oder von Gottes Seite her Beurteilung über den Sünder. Sie sind allzumal Sünder. Ja, kein Unterschied. Sünder, sie mangeln alle des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Ob es jetzt Juden sind oder Heiden sind, ob es hochstehende Menschen sind oder niedrigstehende, gebildete, ungebildete, alle, ohne Ausnahme, haben vor Gott keinen Ruhm, dass sie gerecht und gerettet werden könnten. Darauf geht also der Apostel tiefer ein. Niemand hat die Gebote Gottes gehalten, obwohl ja Israel auch die Gebote Gottes bekam, aber sie konnten sie auch nicht halten. Gott wusste das von vornherein, dass sie die Gebote nicht halten werden, so wie sie gehalten werden müssten, um den Eingang in das Ewige zu finden. Und somit kann also auch keiner unter den Nationen die Gebote Gottes halten, so dass er dadurch Eingang in das ewige Reich finden könnte. Obwohl ja die Anweisung oder die Aussage Gottes in 3. Mose 18 so lautete, nachdem er ja die Anweisung gegeben hat, wie man leben soll, sagt er hier, darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte. Denn welcher Mensch dieselben tut, der wird dadurch leben. Denn ich bin der Herr. Nun, jetzt konnte der Mensch versuchen, die Satzungen zu halten und die Gebote, um dadurch Leben zu bekommen. Aber am Ende seines Lebens musste er eingestehen, dass es nur beim Versuch blieb. Das Leben war nicht vorhanden. Aber Gott sagt, wenn ihr befähigt seid, das zu tun, dann braucht ihr kein Opfer mehr für die Sünden. Dann seid ihr vollkommen. Dann könnt ihr in die Ewigkeit eingehen. Aber der Herr wollte doch uns Menschen überführen und sagen, schaut, probiert es nur aus. Und dann versucht ehrlich mal selbst ein Urteil über euch zu finden, ob ihr es geschafft habt. Und wenn ihr die Erkenntnis gewonnen habt, ihr habt es nicht geschafft, dann wisst ihr, dass ihr auch nicht von dem anderen verlangen dürft, dass er es schafft. Sondern dass der andere genauso auf die Gnade angewiesen ist wie ihr selbst. Auch kann sich keiner aus der Beurteilung Gottes herausnehmen. Oder er kann nicht sagen, dass er kein Gebot übertreten hätte. Die Schrift sagt uns deutlich, wenn jemand ein einziges Gebot nicht vollkommen hält, hat er an allen Geboten gesündigt. Wie das zugeht, das wissen wir nicht. Wir sagen, na gut, wenn ich doch kein ermordet habe, dann kann ich doch aber den Feiertag geheiligt haben oder die Eltern geehrt haben. Habe ich denn das Gebot auch übertreten? Ja, von der Gesinnung habe ich es auch übertreten. Ich habe die Eltern nicht so geehrt, wie Gott wollte, dass ich sie ehre. Ich habe Gott nicht so geehrt, wie er wollte, dass ich ihn ehre. Meine Ehrung war immer verkürzt. Wer an einem Gebot sündigt, hat zugleich an allen gesündigt. Jakobus schreibt es in seinem zweiten Kapitel so, Jakobus 2, ab Vers 8 lese ich mal, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen. So ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten als dich selbst, dann tut ihr wohl. So ihr die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist es ganz schuldig. Denn der da gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. So du nun nicht Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Wer also an einem sündigt, ist das ganze Gesetz vor Gott schuldig. Alle Menschen sind also Übertreter des Gesetzes und darum alle schuldig. Und schuldig heißt, alle sind gerichtsreif. Alle dem Gericht Gottes ausgeliefert. Wenn nicht etwas geschieht, was Gott selbst tut, damit der Mensch nicht gerichtet werden muss. Die Moralprogramme also der Religionen und Religionsbewegungen und überhaupt der Menschen untereinander, der Humanisten, helfen nicht zu einem Leben, das aus diesem Gericht Gottes herausnehmen könnte. Gut sein, um Gott umzustimmen und das Gericht abzuwenden, ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Selbst wenn Sünde nicht in der Tat begangen wird und wurde, das heißt also nur in Gedanken und Worten stattfand, ist dennoch ein Gutsein vor Gott nicht möglich. Das Gericht bleibt über den Menschen. Er kann sich nicht herausreden und sagen, es ist ja bei mir nicht zur Tat gekommen. Ich hab's ja nur gedacht, ich hab's ja nur gesagt. In Lukas 18 lesen wir dazu, dass er ein Jüngling, der glaubte, alles vollführt zu haben und Gott gefallen zu können und die Gebote gehalten zu haben, sagte er und kam zu Jesus und sagte, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Die Antwort des Herrn Jesus war, niemand ist gut. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Niemand ist gut. Das war so die erste Antwort, dass gleich ein Stoppschild gemacht wird. Du denkst noch, es gibt Gute. Es gibt keinen Guten. Und der Herr Jesus sagt dann, nur Gott ist gut. Ansonsten ist überhaupt keiner gut. Das war also eine Entlarvung der Gedanken dieses Mannes, der von sich überzeugt war, dass er die Gebote Gottes weitgehend befolgt hatte. Und jetzt vielleicht nur noch den I-Punkt braucht, um den Weg in die Herrlichkeit zu finden. Aber der Herr Jesus sagt, da gibt es nichts. Von vornherein alles schlecht. Nichts ist gut. Und warum sagen wir uns das jetzt auch aus dem Römerbrief neu? Das ist ja so, wenn wir diesen Schau nicht für uns und für den Nächsten haben können, gehen wir zu leger mit dem Leben der Sünde in der Zeit um. Wir erkennen gar nicht mehr, wie nötig die Errettung der anderen Menschen ist, wie nötig die Errettung unser Selbst war und ist. Und wenn wir das für uns jetzt erkennen, ja, das brauchen wir unbedingt, dann erkennen wir das auch für die anderen viel mehr. Und dann drängt es uns täglich ins Gebet um die kostbaren Seelen, die auch nur auf dem Sündenschlamm aufgewachsen sind, aus dem Feuer zu reißen in der Fürbitte, dass Jesus Christus ihr Herr wird. In Matthäus 5, 21, Bergpredigt, lesen wir dazu noch ein Beispiel, wo ja der Herr den Leuten vorhält, die dazuhören und sagen, schaut, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Nun gut, das habt ihr vielleicht nicht getan, denn wer da tötet, der soll das Gericht schuldig sein. Ihr habt wirklich keinen mit der Tat umgebracht, aber seid ihr dadurch gerechtfertigt? Ich sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist bereits des Gerichtes schuldig. Also nicht, der erst durch die Tat getötet hat, sondern wer mit dem anderen zornig umgeht, der hat ihn in Wahrheit vor Gottes Augen getötet. Der hat dieses Gebot übertreten, ja? Wer zu seinem Bruder sagt, Rache oder Hohlkopf, der ist des Rates schuldig. Also der soll sogar beurteilt werden im religiösen Kreis, ob er überhaupt noch zur Gemeinde der Gläubigen gehören darf oder gehört. Wer da sagt, du Narr, der ist der Verdammnis des höllischen Feuers schuldig. Das ist ein ganz anderer Maßstab, nicht? Da wurde keine Tat des Tötens ausgeübt und doch vor Gott schuldig. Weil wir nicht sagen können, dass wir solche Gedanken und Worte dem Nächsten gegenüber nie hatten. Jedes falsche Wort kommt nämlich zur Beurteilung. Es ist erschreckend, wenn man das liest, aber zum anderen ist es natürlich auch befreiend, wenn wir auf Jesus Christus blicken, der uns aus dieser Verdammnis, aus diesem Gerichtswehen herausgenommen hat. Da steht in Matthäus 12, Vers 33 und weitere: Setzt weder einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder setzt einen faulen Baum, so wird die Frucht faul. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Otterngezüchte oder Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, weil ihr doch böse seid? Ihr seid böse. Denn wes das Herz voll ist, oder wir können auch sagen, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Das ist also auch eine Aussage, eine Pauschale über alle Menschen. Wie könnt ihr Gutes reden? Ihr seid doch alle Sünder, wenn ihr nicht gerecht seid. Das geht doch gar nicht. Ein guter Mensch, der würde ja gute Früchte hervorbringen aus einem guten Schatz des Herzens. Mit anderen Worten, er würde genau das hervorbringen können, was vor Gott Bestand hat und gefällt. Ein böser Mensch aber bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Also das ist eine Aussage, die den Menschen erschrecken lassen kann. Denn wie viel Tausende, Millionen unnütze Worte hat man geredet? Wenn das jetzt der Maßstab bleiben soll zur Beurteilung über meinem Leben, dann bin ich ja hoffnungslos verloren. Das soll zur Erkenntnis der Wahrheit führen, damit ich die Gerechtigkeit, die Jesus mir erworben hat, im Glauben annehme und mich ihr ganz überlasse. Wir brauchen also Jesus. Die Tatsache, wir haben in Vers 4 im Römerbrief dann gelesen, dass gerade zu den Moralpredigern oder moralisch gut meinenden Menschen oder die sich in ein gutes Licht stellen wollen, gesagt wird: Weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Buße leiten will? Also die Güte, dass er dir überhaupt begegnet, hat nur den einen Sinn, dich zur Buße zu leiten. Der Mensch muss zur Buße kommen, also zur Erkenntnis, dass er schuldig ist. Und wenn er nicht zu der Erkenntnis gelangen will, schuldig zu sein, weil er noch etwas Gutes an sich findet, kann er die Versöhnung mit Gott nicht erfahren, die Gott aber aus Liebe zu uns Menschen bereitet hat. Weißt du denn nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leiten will? Und am Anfang des Verses: Verachtest du den Reichtum seiner Güte, also der Güte Gottes? Verachtest du das? Willst du immer noch vor Gott beweisen, so könnte es hier stehen, dass du seine Güte gar nicht brauchst und seine Vergebung? Willst du immer noch beweisen, dass du gut genug bist, ihm begegnen zu können? Das soll hier gesagt werden. Und es soll das herauskommen aus dem Menschen: Nein, ich will die Güte Gottes nicht missachten, sondern ich will mich zur Buße leiten lassen. Ich gebe ihm Recht. Ich gebe Gott Recht. Ich gebe ihm Recht, dass ich wirklich gar nichts bringen kann, was ihm gefällt, weder in Worten noch in Werken noch im Wesen. Die Tatsache also, dass der eine so in unserer Beobachtung der Menschen untereinander früher oder später stirbt, vielleicht an einer besonderen Krankheit oder an gar keiner Krankheit, gibt nie eine Aussage darüber, dass der eine gerechter und der andere ungerechter war. In Lukas 13 zeigt der Herr auf, dass nicht das äußere Schicksal ein entscheidendes Zeichen für den inneren Zustand des Menschen ist. Ja, auch das kennen wir natürlich. Ah, da ist der und der so und so umgekommen. Na, wer weiß, nicht? Das war eine Strafe. Wir beurteilen das auch und das sollen wir nicht. Der Herr Jesus sagt hier in Lukas 13, es waren zu der Zeit etliche dabei, die verkündigten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihrem Opfer vermischt hatte. Jesus antwortete und sprach, meint ihr denn, dass diese Galiläer vor allen Galiläern, also vor allen Sünder gewesen sind, weil sie das erlitten haben? Glaubt ihr, die seien schlechter gewesen? Ich sage nein, sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm zu Siloa fiel und sie erschlug, seien schuldig gewesen vor allen Menschen, die zu Jerusalem wohnten? Ich sage nein, sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle so umkommen. Das heißt also, diese Beurteilung steht uns ja auch nicht zu. Nicht das, warum ist der so umgekommen, der ist so umgekommen, der ist jung umgekommen, der ist alt umgekommen, der ist an der Krankheit gestorben, der andere, der war gesund. Auch das ist kein Aushängeschild für Gerechtigkeit oder ein gerechtes Leben vor Gott. Wenn ihr euch nicht bessert, aber hier sagt der Herr Jesus nicht moralisch bessert, sondern er weist schon auf sich und die Besserung hin des Menschen, die allein in seinem Opfer liegt. Im Hebräer 9 lesen wir ja dazu, dass auch das Gebot bzw. die Opfer, die im Tempel in der Stiftshütte gebracht werden sollten, auf die Zeit hin der Besserung geschehen. Der Besserung, wenn es wirklich dann besser wird, auch für den Menschen. Also vorher wird jetzt hier in den Versen gesprochen von dem hohen Priester, der einmal im Jahr auch ins Allerheiligste gehen musste, nicht ohne Blut. Damit deutete der Heilige Geist, Vers 8, dass noch nicht offenbar wäre der Weg zum Heiligen, solange die vordere Hütte stünde. Welche ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit, nach welchem Gaben und Opfer geopfert werden, die nicht können vollkommen machen, nach dem Gewissen, den der da Gottesdienst tut, allein mit Speise und Trank und mancherlei Taufen und äußerlicher Heiligkeit, die bis auf die Zeit der Besserung auferlegt sind, nicht? Und darum sagt der Herr Jesus, so ihr euch nicht bessert. In dieser Gnade, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Nicht nur die 18, auf die der Turm gefallen ist von Siloa. Das heißt, hier wird die allgemeine Schuld dargestellt, aber auch die allgemeine Erlösung für jeden. Getragen bis dahin, bis die Erlösung angenommen wird oder bevor sie überhaupt erschienen war in Jesus Christus, wurde sie durch göttliche Geduld getragen. Verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmütigkeit? Durch Geduld wurde alles getragen, Geduld Gottes, bis zu dieser neuen, überhaupt der wahren Gerechtigkeit, bis zu diesem Besseren, was den Menschen wirklich hilft. Allein Gottes Güte erhält den Menschen in einer Lebensspanne, also in einem bestimmten Rhythmus von Jahren hier auf der Erde, die er dem einzelnen Menschen ermöglicht, diese Lebensspanne, damit er zu der notwendigen Buße kommt, durch Gottes Güte. Gottes Güte räumt dem Menschen eine Lebensspanne ein. Die kann unterschiedlich lang sein. Der Herr prüft, was man innerhalb dieser Lebensspanne hat tun können. Manche Glaubensmänner sind schon sehr früh vollendet worden, mit 30. Und da muss man nicht weinen, sondern es war ein Segen. Sie sind ja gläubig heimgegangen, ja? mit 30, ob das dieser Brainerd war, der Missionar unter den Indianern und viele andere auch. Sie hatten diese Güte Gottes genutzt, Buße getan. Das ist der eigentliche Sinn. Also Gott gibt uns eine Lebensspanne zur Buße und Umkehr, damit wir nach Gottes Bedingungen zu ihm gelangen können. Seine Bedingungen sind die Annahme der Gerechtigkeit in seinem Sohn Jesus Christus, die Reinigung von allen Sünden, das Absagen des eigenen Lebens und Hingeben des Lebens in seine Hand. Das ist der Sinn unserer Lebensspanne. Der moralische Mensch, wie der auch unter dem Gesetz, wir haben ja hier von Zweien gelesen, Israel unter dem Gesetz, der Heiden, der Mensch unter den Heiden nach dem Gewissen, moralischer Maßstab, soll von seinem Gerechtigkeitsdenken ablassen und zum willigen Umdenken zu Gottes Heilsplan geführt werden. Wo das Umdenken, also Buße, nicht zugelassen wird und die Gnade in Jesus Christus nicht erfasst wird, kommt unweigerlich das Gericht. In Matthäus 3 sagt im Auftrag des Herrn Johannes der Täufer zu denen, die sich taufen lassen wollten und nach außen gesehen vor den Menschen ein sehr religiöses Leben führten, also ein vermeintlich gutes Leben führten, zu denselben sagt er in Matthäus 3, Vers 7, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Und jetzt kommt das, seht zu, tut rechtschaffende Frucht der Buße. Umdenken. Umdenken, das heißt, ihr habt hier gar nichts zu bringen. Alles, was ihr bringt, ist Sünde. Und solange ihr das nicht anerkennt, braucht ihr euch auch gar nicht taufen lassen. Dann, da geschieht nichts bei euch, da geht nach raus. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen wollt, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen sogar Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt, das heißt Gericht, an die Bäume, an die Wurzel der Bäume gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, weil er nicht Buße tut, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also umdenken, Gott Recht geben, das ist gefordert. Wer ohne Gesetz gesündigt hat, wird auch ohne Gesetz verloren gehen, wenn er nicht umkehrt. Wer unter dem Gesetz gesündigt hat, wird durch das Gesetz verurteilt und auch verloren gehen. Gottes Güte, die Geduld ausübt, soll ja alle Menschen zu dieser Erkenntnis des Umdenkens bringen. Des Umdenkens, dass nur noch eine einzige Möglichkeit aus dem Gericht des Todes genommen zu werden, erkennt, nämlich die Annahme Jesus Christus als Heiland und Herr. In Johannes 3 steht es so, diese Aufforderung, Johannes 3, 14 und 15, da wird deutlich gesagt, was geschehen muss, damit es zu dieser Gnade der Vergebung und der Gerechtigkeit, des Geschenks der Gerechtigkeit kommt. Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, und wir kennen diese Begebenheit, nicht? Die Israeliten wurden aufgrund ihrer Sünde von giftigen Schlangen gebissen und viele starben, und Mose sollte dann eine eherne Schlange aufrichten. Schlange ist ein Bild der Sünde, ist ein Bild des Todes. Und wer diese Schlange im Glauben ansah und somit auch seine Sünde bekannte, der sollte von dem Schlangenbiss geheilt werden. Und so wird das verglichen mit dem Herrn Jesus. Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn auch erhöht werden. Er ist für uns zur Sünde gemacht, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und in Vers 18, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Somit ist also durch die Güte Gottes nur dieser eine Weg aufgezeigt, für alle Menschen aus dem Tod, aus dem Gericht zu kommen, nämlich durch den Glauben an dieses Sühneopfer in Jesus. Ob nun Jude oder Heide, keiner kann ohne dieses göttliche Opfer in Christus zur Gerechtigkeit durchdringen. Die einen sind sichtbar schuldig geworden durch die Missachtung des Gesetzes, da sieht man das sofort. Die anderen sind durch die Missachtung ihres Gewissens schuldig geworden. Ich lese uns da nochmal die Verse 13 bis 15. Zumal vor Gott nicht gilt, die das Gesetz hören und sie gerecht werden, sondern die das Gesetz tun, die werden gerecht. Denn so die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun des Gesetzes Werke, sind dieselben, weil sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, als die da beweisen, des Gesetzes Werke sei geschrieben in ihrem Herzen. Zumal ihr Gewissen ihnen zeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen auf den Tag, da Gott das Verborgene der Menschen, sei es unter dem Gesetz Menschen oder unter dem Gewissen, durch Jesus Christus richten wird, beurteilen und verurteilen wird, wenn nicht der Glaube an die Vergebung von beiden Gesetzesleuten und Gewissensleuten wahrgenommen wird. Ich komme da zum Schluss. Das Gericht kommt über alle. Das Gericht ist ja unaufhaltsam über denen, die Jesus nicht annehmen, ihm nicht glauben. Die Glaubenden aber gelangen zur ersten Auferstehung der Toten und kommen nicht ins Gericht. Wir lesen das auch, das sagt der Herr Jesus selbst in Johannes 5. In Johannes 5, dass der Glaube an ihnen den Menschen, der das tut, aus dem Gericht, das über alle kommen wird, herauslöst. Johannes 5, ich lese mal schon ab Vers 21, wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, auch der Sohn macht lebendig, welchen er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Jesus Christus ist also Retter oder auch Richter, je nachdem, wie der Mensch sich ihm gegenüber verhält. Auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Also hier haben wir zum Beispiel eine Verbindung, dass ja niemand, der Jesus Christus nicht ehrt, glauben kann, er käme zu Gott dem Vater. Es gibt nicht viele Wege zum Vater, es gibt nur einen Weg zum Vater. Also hieraus sehen wir das ganz deutlich, ja, wieder. Wer also den Sohn nicht ehrt, der hat auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, ich sage, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und der kommt nicht ins Gericht, sondern der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. In Offenbarung 20 lesen wir ab Vers 4 ja dann auch von dieser ersten Auferstehung. Alle, die sich nicht diesem Weltmaßstab und der weltlichen Moral unterworfen haben, um zu leben, sondern dem Gerechtigkeitsmaßstab Gottes, diese gelangen zu der ersten Auferstehung ins Reich Gottes hinein. Es wird da von Märtyrern auch gesprochen in der Offenbarung, die sich immer wieder zu dem Erlöser bekannt haben, auch unter Androhung der Todesstrafe. Es wird von denen gesprochen, die das Zeichen des Tieres nicht angenommen haben. Die gelangen auch zur ersten Auferstehung. Das heißt, die nicht der Selbstgerechtigkeit den Vorrang in ihrem Leben gegeben haben, sondern sich regieren ließen von Gott in Jesus Christus. Diese erhalten Lohn für das Glaubensleben der Treue auf dieser Erde. Offenbarung 11, Vers 18, der Lohn wird dort ausgeteilt. Über die anderen bleibt das gerechte Gericht da. Niemand, und das können wir noch einmal sagen, wird sich aus der Verantwortung stehlen können. Er muss Rechenschaft für sein Leben ablegen und das wird dann immer mit dem Urteil sündig überschrieben werden. Sündig, Gericht, Verdammnis. Er wird geprüft, derjenige, an seiner Wahrheit. Gott ist unbestechlich. Er erkennt genau jedes Detail der Sünde. Es gibt kein Ansehen der Person. Er sieht genau, welche Motive der einzelne Mensch zu diesem und jenem sündigen Handeln hatte. Sie werden geprüft an den Werken, also die Beurteilung ist sehr gerecht. Geprüft an den Werken, so zum Beispiel Matthäus 10, 42, habt ihr meinen Jüngern einen Becher kalten Wassers gegeben? Das werden wir auch mit in die Prüfung reingeben, aber nicht zum ewigen Leben. Und sie werden auch geprüft nach ihrem Erkenntnisstand, inwieweit sie in der Tiefe das sündige Handeln überblickt haben. Auch das wird Gott tun. Aber sie werden nicht durchdringen zum ewigen Leben. Sie bleiben unter dem Gericht, wenn sie Jesus Christus nicht angenommen haben. Nach dem Evangelium der Gnade werden alle nun gemessen. Alle werden daran gemessen, ob sie das Gnadenangebot annahmen, ob sie es beurteilt haben, ob sie es verurteilt haben, ob sie es abgelehnt haben, ob sie im Glauben standen oder nur im Namen Christentum, ob sie Jesus mit den Lippen bekannten, aber ihr Herz war ferne von ihm. All das wird gemessen, all das wird offenbar. Denn wir haben in Vers 16 gelesen, dass dann Jesus kommt und was tut er? Dass er das Verborgene des Menschen ans Licht bringt, das Verborgene. In diesem Zusammenhang verstehen wir auch, was der Apostel der Gemeinde zu Korinth schrieb. Er hat sie sehr gemahnt und gewarnt und hat gesagt, bitte beurteilt euch nicht, richtet nicht, bis der Herr kommt. Denn der Herr wird das Verborgene ans Licht bringen. Wir wissen ja nie, warum einer dies oder jenes tut. Wir vermuten etwas und dann beschuldigen wir ihn. Du hast das gemacht, aber wir wissen gar nicht, warum. Wir lassen manchmal dem anderen noch gar nicht Zeit, sich zu artikulieren, warum er das gemacht hat. Wird einfach abgeurteilt. Das sagt Paulus, tut es nicht. Denn der Herr kommt und wird auch das Verborgene, was im Finstern ist, ans Licht bringen. 1. Korinther 4, Vers 5, ja, richtet nicht vor der Zeit. Das Wissen also um den lebendigen Gott soll den Menschen auch zur Annahme des Heilsweges bringen. Er weiß, dass ein Gott ist und soll sich bekennen zu dem Stand, den er vor Gott hat, soll Buße tun und das Angebot Gottes in Jesus Christus annehmen. Denn der Herr sagt, ich bin allein der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Deswegen, Gott will alle Menschen vor dem Argen, vor dem Bösen bewahren, vor dem Untergang. Er will alle zum Umdenken bringen. Er will alle in die Wirklichkeit des Lebens mit ihm versetzen. Wenn es aber nicht angenommen wird, dann bleibt der Zorn über ihn. Und das heißt hier in einer anderen Übersetzung, gemäß deiner Härte und deinem zum Umdenken nicht gewillten Herzen sammelst du an dir selbst Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes. Die Zulassung der Gotteserkenntnis soll also bewirken Sündenerkenntnis, Gerechtigkeitserkenntnis, Heilserkenntnis, Lebenserkenntnis in Ewigkeit. Denn Jesus Christus ist entweder Retter oder Richter. An ihm allein scheiden sich alle Geister. Kein Ansehen der Person. Alle sind vor Gott gleich im gleichen Zustand des Unerlöstseins und können in den gleichen Zustand der Erlösung kommen. Soweit zu diesen Versen im zweiten Kapitel. Moralprediger sind nicht erwünscht.